Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Höniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Drei-Schichten-Modell der Altersvorsorge in Deutschland. Das heißt, wir gucken, was sind das eigentlich für Schichten, welche Produkte oder Arten der Altersvorsorge gehört in jede Schicht, was sind so die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Schichten und genau, was kann sich dann auch jeder für seine Altersvorsorge vielleicht mitnehmen. Muss ich unbedingt in jeder Schicht investiert sein oder reichen vielleicht auch ein oder zwei Schichten? Oder gibt es vielleicht darüber hinaus noch Möglichkeiten, wie ich fürs Alter vorsorgen kann? Das werden wir gleich besprechen. Genau, in welchen Schichten bist du schon investiert?
Ich bin in Schicht 1 investiert tatsächlich, in der gesetzlichen Rente, aus meiner Minijobzeit. ja, das ist ein wichtiger Anspruch tatsächlich. Ich habe erst kürzlich nochmal mit der Krankenkasse telefoniert und mir das bestätigen lassen, dass es tatsächlich so ist, dass diese 50 Euro Rentenansprüche nach heutiger Gesetzeslage Stand heute dazu führen würden, dass ich nur diese 50 Euro in der Krankenkasse vorbeitragen muss und alle Kapitalerträge, Mieteinkünfte etc. nicht für die Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung zählen würden, Stand heutiger Gesetzeslage. Was es mir natürlich nochmal schwieriger macht, in die private Krankenversicherung zu wechseln, wenn ich weiß, dass ich Stand heute im Alter 10 Euro Krankenkassenbeitrag hätte oder sowas.
Ja.
Genau, aber ja, Gesetzeslagen können sich ändern und bis zu meiner Rente sind es noch ein paar Jahre Zeit. Bin ja erst 35. Ansonsten bin ich tatsächlich weder, doch, das stimmt. Ich habe noch minimale Ansprüche in der Riester-Rente. Da habe ich damals diesen 60 Euro Basisbeitrag gezahlt, wo meine Frau zu Hause war mit meinem Sohn und noch ja, zu Hause mit meinem Sohn hatte sie Anspruch auf Riester-Förderung. Und ja, da haben wir eben die Zulagen mitgenommen und jetzt liegt der da so rum, der Vertrag, und macht nichts weiter außer Kosten verursachen und eben diese Zulagen verwahren, die da mal reingebucht wurden. Also das ist noch so ein kleiner Mini-Anspruch, den ich habe. Also meine Altersvorsorge in den beiden Schichten sieht so aus: gesetzlicher Rente, Mini-Anspruch und Mini-Anspruch in der Riester-Rente. Eine betriebliche Altersvorsorge habe ich als Selbstständiger nicht und auch eine private Rentenversicherung habe ich aktuell nicht. Oh. Wo bist du investiert?
Ich bin auch in zwei Schichten investiert, genau. Basisvorsorge, also erste Schicht über die gesetzliche Rentenversicherung. Da zahle ich jetzt schon auch ein paar Jährchen ein, habe auch ein paar mehr Ansprüche als du mittlerweile gesammelt. Ansonsten in der Schicht Nummer 2, da habe ich tatsächlich noch eine alte betriebliche Absicherung, beziehungsweise, also damals, als ich an der Uni war, hatte ich ja keine Wahl, da musste ich ja in die VBL einzahlen. Und den Anspruch, der bleibt ja bestehen. Ich zahle da nicht weiter ein, aber bekomme dann eben zum Rentenbeginn ein paar Euro ausgezahlt. Yay.
Ja, stark, du bist durch.
Genau, und dann habe ich irgendwo auch noch so einen alten Riester-Vertrag liegen. Den hatte ich auch irgendwann in meinen 20ern, glaube ich, abgeschlossen. Und ja, genau. Wären dann auch noch mal ein paar Euro.
Also gucken wir uns heute an, was wir noch machen könnten.
Genau.
So. Und was wann Sinn machen kann. Und ja, da gehen wir einfach Schritt für Schritt durch, würde ich sagen, und fangen an mit der Basisvorsorge, also der ersten Schicht. Ja, kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was da alles da reingehört?
Genau, in die erste Schicht gehört, wie gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung, über die wir schon gesprochen haben, kurz. Dann gehört da auch die Basisrente bzw. Rürup-Rente mit rein. Und natürlich die ganzen Versorgungswerke und die Beamtenversorgung, landwirtschaftliche Pensionskassen, die werden alle in der ersten Schicht vertreten. Das heißt, erste Schicht kennzeichnet sich dadurch aus, dass man die Beiträge für diese Versicherung steuerlich ansetzen kann, das heißt steuerlich begünstigt in der Einzahlungsphase, und auf die Rentenzahlungen zahlt man dann Steuern.
Und Krankenkasse. Also gesetzliche Rente funktioniert im Alter wie so ein Arbeitgeber, kann man sich das vorstellen. Die Auszahlungen werden versteuert und bei der Krankenkasse ist es so, dass die Hälfte der Krankenkasse übernimmt die gesetzliche Rente und die andere Hälfte wird dann von der Rentenzahlung abgezogen. So, dass man eben den halben Beitragssatz dann noch zahlt. Interessant ist dann, ob man in die Krankenversicherung der Rentner reinfällt, im Ruhestand oder nicht. Und das war der Punkt, den ich bei mir angesprochen hatte. Wenn ich jetzt bis zum Schluss in der gesetzlichen Krankenkasse bleibe oder laut Definition, könnte ich kurz in die private Krankenversicherung wechseln und dann zurück in die gesetzliche Krankenversicherung kommen. Wichtig ist, dass ich 9/10 meiner zweiten Erwerbshälfte in der gesetzlichen Krankenversicherung war. 1/10 dürfte ich theoretisch woanders versichert sein. Und wenn ich dann noch eine quasi Leistung aus der gesetzlichen Rente bekomme, dann rutsche ich in die Krankenversicherung der Rentner rein. Und das bedeutet, dass dann nur meine Rentenansprüche verbeitragt werden und zum Beispiel Kapitaleinkünfte oder Mieterträge beitragsfrei sind in der Krankenversicherung. Was jetzt in meinem Fall dann dazu führen würde, dass ich wirklich nur sehr, sehr wenig Krankenversicherungsbeitrag zahle. So. Ist jetzt aber auch eher die Ausnahme als die Regel, dass dann so wenig Rentenansprüche dastehen, hoffentlich. So, weil wirklich davon leben wird schwierig, wenn man jetzt nur von der gesetzlichen Rente leben wollte.
Genau. Andere Merkmale in dieser Schicht sind dann aber auch, dass man die Auszahlung dann wirklich nur als Rente ausgezahlt bekommen. Also es ist jetzt nicht möglich, aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine Einmalzahlung zu erhalten zum Rentenbeginn, sondern es geht auch beim Versorgungswerk, in der Beamtenpension und in der Rürup-Rente ist nur möglich, sich das als laufende Rentenzahlung auszahlen zu lassen.
Dafür kennen sowohl die Versorgungswerke als auch die gesetzliche Rente hinterbliebenen Renten. Das heißt, es gibt die große und kleine Witwenrente oder Witwerrente und es gibt dann auch Waisen- oder Vollwaisenrente, sodass sowohl die Kinder als auch noch der Ehepartner oder die Ehepartnerin einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben. So. Also der Anspruch ist nicht komplett weg, sondern es gibt dann noch eine Hinterbliebenenzahlung und das ist zum Beispiel so ein Argument zum Beispiel für eine Hochzeit, weil das wirklich an dem Ehestatus hängt und nicht so sehr darüber, ob man jetzt jahrelang irgendwie verpartnert war, sondern da geht es wirklich darum, war man verheiratet oder nicht. Wenn man nicht verheiratet ist und einfach so zusammen war, dann kennt der Gesetzgeber da wenig, dann gibt es keine hinterbliebenen Rente. So, das ist noch, kann man halten, was man will, aber aktuell ist das die Gesetzeslage. Kennt man ja zum Beispiel auch von der Erbschaftssteuer, dass dort Heiraten bevorteilt wird. Da gibt es deutlich, deutlich größere Freigrenzen bis zu 500.000 für Ehepartner, die man sich untereinander vererben, verschenken darf. Wenn man nicht verheiratet ist, hat man, glaube ich, 20.000 Euro frei. So. Also rein finanziell sprechen ein paar Sachen für den Ehestatus, wenn man mal von der Scheidung absieht. Das sollte man dann, wenn man da Sorge hat, einen guten, ausgeglichenen Ehevertrag für beide Seiten erstellen, damit man da möglichst stressfrei wieder auseinanderkommt. Wobei ich ja auch, auch aus einer Ehe kommt man nicht kostenfrei wieder raus. Bei einer Scheidung, da muss man auf jeden Fall einen Anwalt dann zu Rate ziehen, der kostet Geld. Also ein paar tausend Euro sollte man in seinen Scheidungsfonds vorher einzahlen, damit man das auch wieder auflösen kann, wenn man keine Lust mehr aufeinander haben sollte, was hoffentlich nie passieren wird. So, aber wir waren ja beim Thema Rente. Das Besondere ist, wenn man, also wir haben ja auch viele Ärztinnen, Ärzte etc. oder Versorgungswerkmitglieder in der Beratung. Interessant ist dort, dass dieser, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, in diese Krankenversicherung der Rentner, wo dann eben dann Mieteinkünfte etc. pp. Beitragsfrei sind in der Krankenkasse, das gilt nur für wirklich Mitglieder der gesetzlichen Rente oder der Deutschen Rentenversicherung Bund. Gesetzliche Rente gibt es eigentlich, diese Deutsche Rentenversicherung Bund. So der Rentenversicherungsträger. Wenn man dort keine Rente bezieht und zum Beispiel nur eine Versorgungswerksrente bezieht, dann ist man freiwillig versichert in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann werden auch Mieteinkünfte etc. pp. Oder Kapitaleinkünfte im Ruhestand verbeitragt. Also ein Vorteil der deutschen Rentenversicherung ist wirklich, dass man eine Chance hat, wenn man gesetzlich versichert hat, in diese Krankenversicherung der Rentner reinzurutschen. So. Ja, was man freiwillig machen kann, ist die Rürup-Rente. So, also da kann man noch entweder aufsatteln als Angestellter, der sowieso in oder Angestellte, die sowieso in die gesetzliche Rente einzahlt. Da kann man noch überlegen, ob man zusätzlich eine Rürup-Rente abschließt oder Basisrente. So, und diese Basis- bzw. Rürup-Rente, die ist eigentlich ursprünglich für Selbstständige gedacht gewesen, um den Selbstständigen Alternative zur gesetzlichen Rente an die Hand zu geben. So, das kann ich bei einem privaten Versicherungsunternehmen abschließen. Genau, beziehungsweise es gibt ja auch von Raisin eine Rürup-Rente, wo ich zumindest in der Ansparphase keinen Versicherer als Partner brauche, sondern dann die Sutor-Bank, also eine Bank als Partner habe und dann erst in der Rentenphase dann einen Versicherungspartner brauche, was aktuell die MyLife ist bei der Rürup-Rente von Raisin. Und aber in der Regel brauche ich dann einen Versicherer und dann kann ich mit dem eine Basisrente bzw. Rürup-Rente, ist ein und dasselbe, nur zwei verschiedene Namen für das gleiche Ding, so abschließen. Und da sind die Rahmenbedingungen erstmal ähnlich wie in der gesetzlichen Rente. Das bedeutet, dass ich in die Rürup-Rente wieder steuervergünstigt einzahlen kann und dann bei der Auszahlung dann auf den Auszahlungsbetrag Steuern zahle. Sollte ich freiwillig gesetzlich krankenversichert sein in der Rentenphase, dann kann es auch sein, dass diese Rürup-Rente verbeitragt wird in der gesetzlichen Krankenversicherung, was gegebenenfalls ein Nachteil sein könnte. So. Wenn ich aber eine gesetzliche Rente habe und ausreichend Versicherungszeit zusammenbekomme in der gesetzlichen Krankenversicherung, dann wird auch die Rürup-Rente beitragsfrei sein in der Auszahlungsphase Stand heute. Immer alles Stand heute, Gesetzeslagen können sich ändern. Genau. So. Also Rürup-Rente hat da den Vorteil und das ist die Grundidee, dass ich vielleicht in der Erwerbsphase einen höheren Steuersatz habe als im Ruhestand und dann jetzt viel Steuern sparen kann und hinten raus dann weniger Steuern zahle. Und dadurch, dass ich jetzt Steuern spare, steuervergünstigt einzahlen kann, im Erwerbsleben mit mehr Kapital arbeiten kann, als wenn ich das Ganze aus versteuertem Kapital machen würde. Wobei der rein praktische Ablauf so ist, dass ich das dann erstmal in die Rürup-Rente einzahle und mir die Steuer dann über die Steuererklärung wiederholen kann. So. Nachteil ist, dass mir ähnlich wie bei der gesetzlichen Rente ist die Vererbung stark eingeschränkt, beziehungsweise eine Rürup-Rente kann ich nicht vererben. Ich könnte mir theoretisch eine Todesfallabsicherung in der Ansparphase dort einbauen, dass zum Beispiel meine Hinterbliebenen dann eine Todesfallleistung ausgezahlt kriegen. Könnte ich dann so hoch wählen, dass es eben dem Vertragswert entspricht. Könnte alternativ auch eine Risikolebensversicherung abschließen. Und ich kann in der Auszahlungsphase eine Rentengarantiezeit vereinbaren. Das bedeutet, wir hatten ja auch schon mal eine Episode über die Rentengarantiezeit veröffentlicht. Und einen Textbeitrag können wir gerne mit verlinken in den Shownotes. Auch zu dem heutigen Beitrag gibt es wieder einen Textbeitrag, den wir auch mit den Shownotes verlinken. Da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Und die Rentengarantiezeit besagt dann, wie lange meine Hinterbliebenen noch eine Rentenleistung kriegen, wenn ich selbst verstorben bin. Beispiel, wenn ich jetzt eine Rürup-Rente abschließen würde und ich baue dort eine Rentengarantiezeit für 10 Jahre ein und ich sterbe 5 Jahre nach Rentenbeginn, dann würden meine Hinterbliebenen 10-5 noch 5 Jahre Rentenzahlung erhalten. Wenn ich nach 11 Jahren sterben würde, also schon 11 Jahre Rente bezogen habe, würden meine Hinterbliebenen nichts mehr bekommen, weil ich nur 10 Jahre Rentengarantiezeit vereinbart habe. Eine lange Rentengarantiezeit führt dann natürlich auch dazu, dass gegebenenfalls die ausgezahlte Rente niedriger wird, da so ein bisschen dieser Grundversicherungsgedanke ausgehebelt wird. Und der Grundversicherungsgedanke sagt ja, dass es ein großes Versichertenkollektiv gibt und manche davon werden alt, manche nicht so alt. Im Schnitt werden alle durchschnittlich alt und dadurch, dass welche früh sterben müssen, bleibt Geld übrig für die, die erst später sterben müssen. Also ich habe da einen Ausgleich innerhalb des Risikokollektivs. Und wenn es jetzt aber alle so eine lange Rentengarantiezeit vereinbaren, dann klappt das natürlich nicht mehr so richtig, weil dann eben auch die früh versterben, dann die Hinterbliebenen noch lange Rente bekommen. Dann kann das Geld nicht für die anderen Versicherten genutzt werden. Und das ist dann der Grund, warum die Rentengarantiezeit zu einer etwas geringeren Rentenzahlung führt. Ansonsten hast du Nachteile von der Rürup-Rente?
Na, im Prinzip wie bei den anderen Mitgliedern dieser Schicht kann man die Rente sich eben auch nicht früher auszahlen lassen. Also bis Ablaufzeit zahlt man ein, außer man setzt den Vertrag beitragsfrei. Kündigen kann man den Vertrag nicht. Das heißt, das bisher eingezahlte Geld bleibt drin. Ich kann mir auch keine Entnahmen zwischendurch rausnehmen und dann bekomme ich eben eine Rente ab dem Zeitpunkt, der vereinbart wurde.
Ja, das Spannende ist dann natürlich, ich bin so ein bisschen auf den Versicherer angewiesen. Das bedeutet, der Versicherer entscheidet ja am Ende, wie viel Rente ich für mein angespartes Kapital kriege. Das bedeutet, nur weil ich 100.000 Euro angespart habe mit 67 zum Beispiel, weiß ich immer noch nicht, wie viel Rente ich für diese 100.000 Euro bekomme. Und da liegt die Rentenfaktor an. Und der Rentenfaktor legt fest, wenn er zum Beispiel 25 beträgt, dann kriege ich je 10.000 Euro 25 Euro Monatsrente. Also bei 100.000 Euro wäre ein Rentenfaktor von 25, würde dazu führen, dass ich 250 Euro Rentenzahlung pro Monat erhalten würde. Und was wir da eben häufig sehen, ist, dass da bei der Rürup-Rente oftmals der Kasus Knaxus ist, wo eben der Rentenfaktor so niedrig ist, dass sich der ursprüngliche Vorteil der Rürup-Rente in Nachteil so ein bisschen ja, umschlägt und sich das dann häufig nicht mehr rechnet. Nicht immer, aber oft lässt sich das schon gerade bei Provisionstarifen beobachten, dass eine Rürup-Rente dann, ja, muss man schon ziemlich alt werden, damit sich die rechnet teilweise. Das ist aber sehr, sehr individuell. Da muss man sich jeden Vertrag wirklich einzeln angucken und dann nochmal nachrechnen, ob sich so ein Vertrag rechnet oder nicht. Wichtig ist eben erstmal Grundvoraussetzung, dass man eben mit so einer gewissen fehlenden Flexibilität klarkommen muss. Das bedeutet, ich kann, wie du gesagt hast, nicht vorzeitig an mein Geld ran. Später gibt es nur eine Rentenzahlung, kann halt auch keine Einmalleistung rausnehmen, wenn ich zum Beispiel merke, ja, ich werde nicht alt so und habe vielleicht im Ruhestand nur ein paar Jahre. Und dann kann ich nicht irgendwie früher an das Geld ran oder so, sondern dann bin ich derjenige, der für die anderen im versicherten Kollektiv eben mitgespart hat. Großer Vorteil ist dafür bei so einem Vertrag, auch wenn ich 120 werde, dann leistet er natürlich dann bis 120. Also dieses Langlebigkeitsrisiko würde eine Rentenzahlung eben eventuell besser adressieren, als es zum Beispiel ein Depot machen würde oder Immobilien. Genau. Weil ich eben Kapitalvermögen aufbrauchen kann. Eine Rentenzahlung kann ich nicht aufbrauchen. Weiterer Nachteil wäre gegebenenfalls, dass ich an die Bonität des Versicherers ein Stück weit gebunden bin. Das heißt, so ein Vertrag, der läuft ja ein paar Jahre, Jahrzehnte. Und ja, eine ordentliche Rentenzahlung kriege ich halt am Ende nur, wenn es dem Versicherer finanziell gut geht. Wenn es ihm finanziell nicht gut geht, dann muss ich mich ums Insolvenzrisiko, sollte ich mir Gedanken machen. Da gibt es dann die Auffanggesellschaft Protektor, das Schild der Lebensversicherer, wo quasi ja das die Auffanggesellschaft ist für in Schieflage geratenen Versicherungsgesellschaften. Funktioniert bei kleinen und mittelgroßen Versicherern. Bei großen Versicherern wäre ja Protektor dann überfordert, wenn man so möchte. Und auch Protektor, die werden ja nur noch die Mindestrenten auszahlen. Theoretisch können sie, glaube ich, sogar die Leistung so um 10% kürzen. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ad hoc, muss man nochmal nachlesen. Aber größtenteils sind die Zahlungen dann schon gesichert, wenn so ein kleiner Versicherer dann mal über die Klinge springt in der Auffanggesellschaft. So, dann muss man eben sich klar machen, dass man wirklich nur noch die Mindestleistung in der Regel bekommt, nicht mehr und nicht weniger. So. Ein Vorteil wäre zum Beispiel Pfändungsschutz. Das ist gerade, wenn man vielleicht ein Unternehmen hat etc. und sich vor einer Insolvenz schützen will, seine Altersvorsorge ein Stück weit, kann man überlegen, ob man das innerhalb einer Rürup-Rente macht. Das sollte man aber auch beachten, dass es da gewisse Freigrenzen gibt, die gegenüber einer Privatinsolvenz geschützt sind, aber nicht, ja, man kann nicht 5 Millionen Euro dort einzahlen und denken, das ist pfändungssicher, sondern gibt es eine klare Gesetzeslage. Paragraphen kann man dann auch mit in den Shownotes verlinken, wo man nochmal nachlesen kann, bis zu welchen Grenzen dort eine Pfändung ausgeschlossen ist und ab welcher Höhe dann Gläubiger drauf zugreifen können. So. Wichtig ist, Empfehlung ist dann immer nochmal ja, wirklich einen Anwalt konsultieren, der sich ein bisschen mit Insolvenzrecht auskennt, bevor man so einen Vertrag abschließt, wenn das wirklich die primäre Intention ist, um so einen Vertrag dann auch abzuschließen. So, das vielleicht zur Schicht 1. Gibt noch deutlich mehr zu sagen, auch zur Rürup-Rente. Wie gesagt, muss man sehr, sehr individuell betrachten, ob das für einen Sinn macht oder nicht. Man sollte auf jeden Fall einigermaßen Klarheit über die nächste, einigermaßen Planungssicherheit haben, weil gerade diese Steuerthematik dort eine große Rolle spielt. Und ich muss mir klar machen, wie wichtig für mich persönlich das Thema Vererbung ist, etc. pp. Und wie meine Vermögensstruktur insgesamt aussieht, um dann einschätzen zu können, ob so ein Vertrag Sinn macht oder nicht. Interessant zur gesetzlichen Rente ist vielleicht noch, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen im Podcast, dass man dort gegebenenfalls Rentenpunkte zukaufen kann. So. Da können wir nochmal den Beitrag verlinken. Was kostet ein Rentenpunkt? Ich glaube, da haben wir da auch drüber gesprochen.
Ja, haben wir.
So, kommen wir zur Schicht 2, würde ich sagen.
Genau, wozu brauchen wir eigentlich noch eine Schicht 2? Sind doch jetzt super abgesichert.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da empfehle ich jeden, der in der gesetzlichen Rente ist und mal aus Renteninformationen drauf zu schauen. Ich glaube, in Versorgungswerkmitteilung steht das nicht drauf, aber bei der gesetzlichen Rente liest man dann unten auf Seite 1, da die Löhne oder da die Renten im Vergleich zu den Löhnen weniger stark steigen werden, so ungefähr jetzt aus dem Kopf heraus, wird private Vorsorge immer wichtiger. So. also die gesetzliche Rente, das steht unten auf der Renteninformation drin, ist nicht dazu geeignet, das Einkommen 1:1 aufzufangen im Ruhestand, sondern ja, es wird ein gewisses Rentenniveau angepeilt und darüber hinaus muss man dann sich selber kümmern. Weißt du noch, wo das Rentenniveau landen wird?
48%.
Genau, Richtung 2030 ist die Untergrenze von 48% eingezogen im Vergleich zu den Löhnen. Und 48% sind keine 100%. Das bedeutet, ich werde deutlich weniger Rente beziehen, als ich ja Einkommen habe. Und das könnte man vielleicht auch noch ein bisschen offener und ehrlicher kommunizieren, wenn ich mir irgendwelche Talkshows anschaue, dass die gesetzliche Rente gar nicht mehr dazu aufgelegt ist, den Lebensstandard zu halten. Wenn sich jetzt Politiker hinstellen und man muss von seiner Rente leben können und so weiter und so fort. Ja, das kann alles sein, aber man darf immer noch dazu sagen, die gesetzliche Rente ist nicht dazu da, den Lohn aufzufangen, sondern den teilweise aufzufangen und ist ein wichtiger Baustein, aber halt nur ein Baustein in dem kompletten Konstrukt. Und deswegen gibt es eben noch mehr Schichten, um diese Lücke, die ich dann vom Erwerbseinkommen zur Rente habe, um die ein Stück weit aufzufüllen. Was gibt es an der zweiten Schicht?
Da haben wir vor allem die betriebliche Altersvorsorge und die Riester-Rente, die, glaube ich, jetzt nicht mehr so einen guten Ruf hat. Genau, also auch hier in der Schicht geht es darum, dass die Einzahlungen in die Verträge steuerlich begünstigt sind und auf die Auszahlungen zahlt man dann wieder Steuern.
Ja, kannst du darauf eingehen, wie die Riester-Rente funktioniert?
Genau, die Riester-Rente funktioniert so, dass ich einzahle, das heißt 4% meines Bruttos zahle ich ein, minus die Zulagen, das heißt staatlich gefördert. Der Staat gibt dann nochmal eine Zulage pro Person, wenn das 175 Euro für jedes kindergeldberechtigte Kind gibt es dann nochmal 300 Euro dazu. Und genau, das wird dann mir gut geschrieben innerhalb des Beitrags. Den Rest fülle ich dann sozusagen mit meinen eigenen Zahlungen auf und dann genau, kann ich die Einzahlung auch nochmal steuerlich absetzen. Dann wird am Ende einfach geguckt, okay, was ist größer, der steuerliche Vorteil oder die Zulagen. Das heißt, da habe ich dann auch nochmal einen zusätzlichen Vorteil, wenn ich jetzt einen hohen Steuersatz habe.
Ja, an der Stelle ein kleiner Einschub noch zu der Kinderzulage. Das sind 185 Euro für Kinder, die vor 2008 geboren sind. Die 300 Euro dann für alle Kinder, die ab 2008 geboren sind, sodass sie einmal nochmal glatt gezogen haben. Und bei dem Bruttoeinkommen zählt immer das Vorjahresbruttoeinkommen, also 4% vom Vorjahresbruttoeinkommen, um die volle Förderung zu kriegen. Und die Obergrenze bei den geförderten Einzahlungen liegt dann bei 2.100 Euro. Also wenn 4% vom Vorjahresbrutto mehr als 2.100 Euro ausmachen, dann muss ich trotzdem nur die 2.100 Euro einzahlen und ich kann von den 2.100 Euro dann immer noch die Zulagen direkt abziehen, weil die dann zusätzlich in meinen Vertrag eingebucht werden. Wenn ich also nur die Zulage für mich kriege, dann zahle ich 2.100 abzüglich die 175 Euro in meinen Vertrag ein.
Genau. Wann lohnt sich eine Riester-Rente?
Ja, also die Idee der Riester-Rente ist ja das, eigentlich das ganze Zulagenthema. Neben den Zulagen gibt es auch noch die Steuervorteile. Und Riester-Rente lohnt sich dann. Also ich kriege nicht beides, das ist wichtig zu verstehen. Ich kriege am Ende des Jahres wird dann geprüft. Also Steuervorteil kann ich mir ähnlich wie bei der Rürup-Rente vorstellen, dass dann eben diese, wenn ich da jetzt 1.000 Euro eingezahlt hätte, dann sinkt mein zu versteuerndes Einkommen um 1.000 Euro und damit meine Einkommenssteuer. Und am Ende des Jahres wird dann geprüft, was wiegt für mich schwerer, der Steuervorteil oder die Zulagen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon 700 Euro Zulagen bekommen hätte und der Steuervorteil 500 Euro betragen würde, dann bekomme ich den Steuervorteil nicht extra, weil ich ja schon 700 Euro Zulagen bekommen habe. Wenn ich aber 600 Euro Steuervorteil hätte und 500 Euro Zulagen bekommen habe, dann bekomme ich nochmal 100 Euro Steuerrückerstattung. So. Und was wir da meistens sehen, ist, dass eine Riester-Rente sich dann lohnen kann, wenn die Zulagen deutlich größer sind als der Steuervorteil. Wenn nur der Steuervorteil greift, dann ist es häufig so, dass sich eine Riester-Rente oftmals nicht rechnet. Wichtig, das ist keine pauschale Aussage. Wir sehen auch immer wieder Altverträge, die überraschend gut gelaufen sind und die dann auch weiterlaufen. Also auch da, wie bei der Rürup-Rente, sind das sehr, sehr starke Einzelfallentscheidung. Aber wir erleben halt überdurchschnittlich oft, dass sich eine Riester-Rente eher nicht rechnet, haben aber immer wieder Fälle, wo sich auch mal eine Riester-Rente rechnen kann. Gerade wenn die Zulagen die überbordende Rolle für den Ertrag der Riester-Rente spielen. So, manchmal reicht aber auch nur der Steuervorteil, wenn man noch irgendeinen interessanten Altvertrag hat.
Genau, also die Verträge müssen auch sehr hohe Garantien bieten. Dadurch ist dann natürlich auch die Möglichkeit, besonders viele Erträge zu erwirtschaften, nicht gegeben.
Ja, da sprichst du die Beitragsgarantie an. Der Versicherer muss dem Versicherten zusagen, dass am Ende mindestens die eingezahlten Beiträge zur Verfügung steht. Und dafür haftet der Versicherer dann auch mit seinem Eigenkapital. Und das bedeutet, der Versicherer hat natürlich kein Interesse dran, dass am Ende weniger Geld in dem Vertrag drin liegt, als eingezahlt wurde, weil der Versicherer dann aufstocken müsste. Und das kann, wenn man sich vorstellt, man hat 1 Million Rentenverträge oder sowas, die man verwaltet und dafür jeden 1.000 Euro dort reinschieben, weil man schlecht gewirtschaftet hat oder die Kapitalmärkte nicht gut stehen, dann geht das schnell ins Geld und kann auch mal zu einer Insolvenz so eines Versicherers führen. Deswegen legen die relativ risikoarm an und eher weniger Geld zum Beispiel im Aktienmarkt, weil im Aktienmarkt natürlich immer die Gefahr besteht, dass es mal deutlich nach unten geht und dann mal die eingezahlten Beiträge nicht mehr da wären. Also diese Anlagerestriktionen, die führen dann oder diese Auflagen, was die Beitragsgarantie angehen, die führt dann häufig dazu, neben den relativ hohen Kosten, die mit Riester-Verträgen häufig einhergehen, dass die Erträge, die solche Verträge erwirtschaften, relativ mager sind in aller Regel. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.
Genau, und in der Auszahlungsphase muss ich dann natürlich die Zahlungen auch wieder versteuern lassen mit der Einkommenssteuer.
Ja, also wichtig ist, glaube ich, und das zeichnet alle Schichten aus, geschenkt kriege ich gar nichts. Die Steuern, die ich vorne raus spare, die werden dann hinten raus wieder abgezogen und aus diesem Steuerspiel kann ich in der Regel dann wirklich nur einen Vorteil ziehen, wenn ich hinten raus einen signifikant niedrigeren Steuersatz habe als in der Erwerbsphase und wenn es mir gelingt, in der Erwerbsphase gute Erträge zu erwirtschaften, also in der Ansparphase. So, genau.
Dann hätten wir die Riester-Rente. Dann gibt es noch eine zweite Vorsorgeart in dieser zweiten Schicht. Und das wäre die betriebliche Altersvorsorge. Und da kann ich ja auch wieder vergünstigt einzahlen.
Ja, du hast ja, glaube ich, mal hast damit angefangen, ne, die verschiedenen Arten der betrieblichen Altersvorsorge aufzuarbeiten. Weißt du noch, welche du dir schon angeguckt hattest, die man mit verlinken kann?
Genau, also ich hatte mal einen Überblickartikel gemacht und dann hatte ich mir, glaube ich, mal die Unterstützungskasse rausgesucht. Also es gibt halt so 5 verschiedene Durchführungswege.
Ja.
Und dann gibt es auch noch 2 verschiedene Arten der betrieblichen Altersvorsorge. Einmal die Arbeitnehmerfinanzierte und einmal die Arbeitgeberfinanzierte. Das heißt, grundsätzlich habe ich Anspruch auf Entgeltumwandlung. Heißt, ich zahle direkt aus meinem Brutto in die betriebliche Altersvorsorge ein. Dadurch sinkt mein Brutto und damit zahle ich auch weniger Steuern und Sozialabgaben. Und alles, was ich dort einzahle, darauf habe ich dann auch wieder Anspruch bei der Auszahlung. Und zusätzlich muss der Arbeitgeber dann auch noch einen Teil mit einzahlen. Es gibt so einen Pflichtanteil, den Arbeitgeber mit einzahlen müssen, weil der Arbeitgeber ja dann auch ein bisschen Steuern und Sozialabgaben spart. Darüber hinaus kann der Arbeitgeber aber auch entscheiden, noch zusätzliche Einzahlungen zu leisten. Vor allen Dingen dann zum Beispiel, ja, um seine Mitarbeiter zu halten oder auch neue Mitarbeiter anzulocken, ist immer ein ganz gutes Mittel, dann zu sagen, es gibt auch viel Beiträge für die Altersvorsorge.
Ja, also wenn dein Arbeitgeber dir 15% zur betrieblichen Altersvorsorge bezuschusst, dann macht er das nicht, weil es der beste Arbeitgeber der Welt ist, sondern weil das gesetzliche Vorgabe ist. Ja. Also es sinkt nicht nur das Brutto vom Arbeitnehmer, sondern eben auch das Arbeitgeberbrutto sinkt und dadurch muss der Arbeitgeber weniger Beiträge zum Beispiel in die Krankenversicherung etc. einzahlen und diese Ersparnis soll er mit diesen verpflichtenden 15%, die er dazu gibt, weitergeben. Der Arbeitgeber darf natürlich auch gerne mehr dazu geben und da sieht man dann auch, je mehr der Arbeitgeber logischerweise dazu gibt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich so eine betriebliche Altersvorsorge dann rechnet. Weil die 15% allein, das ist jetzt noch kein Riesenvorteil für dich, das liegt daran, dass du dann auch in der Auszahlungsphase, dann ist bei einer betrieblichen Altersvorsorge so, dass dann die Auszahlung sowohl versteuert als auch mit Krankenversicherungsbeiträgen, als auch mit Pflegebeiträgen belegt wird, wobei es bei den Krankenversicherungsbeiträgen mittlerweile einen Freibetrag gibt. Das ist nicht so wahnsinnig hoch. Bei Einmalzahlungen sind es um die 20.000 Euro, die da aktuell
Genau, monatlich müssen so um die 180 sein.
187 oder so, genau, habe ich es jetzt auch nicht im Kopf.
0,5. Genau, und alles, was darüber liegt, das wird dann verbeitragt. Und bei der Pflegeversicherung ist aber so, dass der komplette Beitrag zur Berechnung der Pflegebeiträge rangenommen wird.
Ja. Und das Fiese ist jetzt eben dann bei der Verbeitragung im Ruhestand, dass es dann keinen Arbeitgeber mehr gibt, der sich an der Krankenkasse, an den Krankenkassen und Pflegebeiträgen
genau.
beteiligt, sondern du zahlst wirklich die Krankenversicherungsbeiträge in voller Höhe, also nicht die Hälfte, sondern wirklich in voller Höhe alleine. Und dasselbe gilt für die Pflegebeiträge, nur dass bei den Pflegebeiträgen eben, hast du glaube ich gerade schon gesagt, dass es da keinen Freibetrag gibt, ähnlich wie bei der Krankenversicherung. So. Und ja, wie gesagt, da können wir sagen, je mehr der Arbeitgeber dazu gibt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Vertrag rechnet. Arbeitgeberfinanzierte Verträge rechnen sich immer. Da brauche ich jetzt nicht groß nachrechnen.
Genau, weil die Sache ist auch die, was man nicht vernachlässigen darf, ist, wenn ich natürlich aus meinem Brutto einzahle als Arbeitnehmer, dann zahle ich ja auch weniger in die gesetzliche Rente ein.
Ja.
Und damit sammle ich vielleicht ein paar Bruchstellen weniger an Rentenpunkten pro Jahr, was dann hochaddiert doch schon mal einen deutlichen Unterschied machen kann.
Ja, also das sollte man nicht so leicht auf die Schulter nehmen. Häufig wird in irgendwelchen Verkaufsgesprächen sagt, ja, also wenn es ein gutes Verkaufsgespräch ist, sagt man ja, die Rentenversicherungsansprüche, die werden ein bisschen niedriger ausfallen, aber das fällt nicht ins Gewicht. So, wir können aus Erfahrung heraus sagen, wenn wir uns solche Verträge anschauen und bewerten, das fällt ins Gewicht.
Ja.
Also das ist schon, spielt in der Rechnung eine signifikante Rolle. Und wo es dann richtig schwierig wird, wenn man dann noch so Sachen wie auch Arbeitslosengeld etc. pp. Könnte darunter leiden und auch Lohnfortzahlungen, weil sich das ja alles an deinem Brutto festmacht. Und wenn es Brutto niedriger ist, kriegst du logischerweise dann auch weniger soziales Auffangnetz, wenn man es so nennen möchte. Was ein häufiger Showstopper ist für betriebliche Altersversorgung in der Praxis, selbst wenn sich so ein Vertrag rechnet, sind häufige Arbeitgeberwechsel.
Ja.
Gerade wenn man in der Professionswelt unterwegs ist und eine verprovisionierte betriebliche Altersvorsorge abgeschlossen hat, dann verteilen sich die Provisionen meistens über die ersten 5 Jahre. Und das sind gerade bei solchen Bruttoverträgen schnell mehrere tausend Euro. Deswegen sind die im Vertrieb so beliebt. Alles, was du aus dem Brutto einzahlst, da sind die Beiträge höher als im Netto. Und an der Beitragshöhe macht sich dann eben auch die Provision fest. Das bedeutet, der Vertrieb, der verdient an solchen Verträgen deutlich, deutlich mehr, als wenn er zum Beispiel mit privater Rentenversicherung abschließt, weil die einfach nicht in den Höhen abgeschlossen werden von der Beitragssumme her. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du in den ersten 5 Jahren für so einen Vertrag 3.000, 4.000, 5.000 Euro abstotterst mit deinen eingezahlten Beiträgen, dass dann in den ersten 3, 4, 5 Jahren eben nicht mehr so viel übrig bleibt und du meistens einen niedrigeren Vertragswert hast, als du überhaupt Geld eingezahlt hast. Und wenn du dann innerhalb, ja, von mir aus den ersten 10 Jahren den Arbeitgeber wechselst und dann wechselst du den Arbeitgeber genau dann, wenn der Vertrag sich langsam anfangen kann zu rechnen. So, und dann zahlst du schon nicht mehr weiter ein und schließt beim nächsten Arbeitgeber die nächste betriebliche Altersvorsorge ab, die vielleicht wieder verprovisioniert wird. Und dann wird es natürlich schwierig, dass sich so ein Vertrag dann am Ende des Tages rechnet. Wie bei allen vorangegangenen, vergangenen Schichten und Verträgen ist es immer, werde ich nicht müde zu wiederholen, sind Einzelfallentscheidungen. Manchmal machen wir auch Augen, da rechnen sich Verträge, wo wir es vorher nicht gedacht hatten. Und dann, wo man denkt, okay, es müsste ich eigentlich rechnen, rechnen sich dann hinten raus doch nicht, weil man Bleistift ansetzt. Also das, mir spielt die individuelle Situation eine große Rolle, vor allem was der Arbeitgeber dazu gibt. Die Kostenbelastung eines solchen Vertrages spielt eine Rolle. Wie legt der Versicherer das Geld an? Muss eine Beitragsgarantie gestellt werden, ja oder nein, weil das dann hat wieder Auswirkungen auf die Anlagepolitik und auf die zu erwartenden Erträge. Und auch, wie oft ist es wahrscheinlich, dass du den Arbeitgeber wechselst und so weiter und so fort. Also betriebliche Altersvorsorge ist eine sehr, sehr herausfordernde Geschichte, um es vorsichtig auszudrücken. Gesegnet ist man wirklich, wenn man irgendwo hingeht und der Arbeitgeber bezahlt dort, und dann muss man sich keine Gedanken drüber machen und da läuft einfach noch was zusätzlich. Ich sehe es jetzt bei meiner Mama, die freut sich doch schon arg, dass sie am Ende des Tages, wenn sie dann bei ihrem Arbeitgeber ausscheidet, dann nochmal eine gute 5-stellige Summe nochmal ausgezahlt bekommt, die sie sonst nicht hätte. Und das wird ihr dann schon sehr, sehr helfen.
Ja. Genau, und damit hätten wir aber auch einen kleinen Vorteil zur ersten Schicht. Man kann sich so eine Altersvorsorge auch als Einmalzahlung auszahlen lassen.
Ja.
Und dann flexibel entscheiden, was man damit machen möchte. Bei der Riester-Rente kann man sich zumindest einen Teil, ich glaube 30% als Einmalzahlung auszahlen lassen. Der Rest wird dann verrentet.
Da fällt mir ein, Mama, falls du zuhörst, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, dass du auf die Auszahlung dann noch Steuern und Krankenversicherungsbeiträge gegebenenfalls bezahlen darfst. Ja, wir haben uns bisher nur am Küchentisch drüber unterhalten oder sind wir nicht in die Tiefe gegangen. Da sollte ich sie vielleicht bei Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass sie das gegebenenfalls schon mal gedanklich abzieht.
Und dann auch die Frage, was sie dann mit dem Geld machen möchte.
Ja,
genau. Soweit zur zweiten Schicht. Ich glaube, da hätten wir es vollständig. Mehr gibt es eigentlich nicht in dieser Schicht.
Ja, also wir haben hier primär Riester und betriebliche Altersvorsorge und bei betrieblicher Altersvorsorge dann aber viele verschiedene Bauarten, wenn man so möchte. Ja, dann haben wir die dritte Schicht. Was kommt da rein?
Die dritte Schicht ist vor allem die private Vorsorge. Also es in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass man aus dem Netto einzahlt, keine steuerlichen Vergünstigungen und dass man dann aber auch bei Auszahlung nur Erträge besteuern lässt.
Ja, primär fällt mir da die private Rentenversicherung logischerweise ein. Da haben wir ja auch schon einen Beitrag gemacht zum Halbeinkünfteverfahren und der privaten Rentenversicherung, den wir dann hier auch nochmal mit verlinken. Langsam haben wir ein schönes Ensemble zusammen. Ja. Ja, mit jeder Episode mehr wird es Fundament der Finanzküche ein Stückchen breiter, was sehr, sehr schön ist, weil man einfach immer wieder drauf zurückkommen kann. Ja, kurz erklärt, private Rentenversicherung. Das Schöne ist, dass die Rentenversicherung jetzt keine großen Einschränkungen hat, was die Anlagepolitik angeht. Außer du gibst ihr mit auf den Weg, das erlebe ich auch immer wieder, dass dann so eine Beitragsgarantie einfach mit eingebaut wird, weil sie schön klingt. Und dann dazu aber führt, dass da am Ende hinten nichts rauskommt. Ähnlich beinahe, dass ja der große Vorteil einer Rürup-Rente oder ein großer Vorteil der Rürup-Rente gegenüber der Riester-Rente ist, dass ich in der Rürup-Rente zum Beispiel keine Garantie reinbauen muss für die eingezahlten Beiträge. Mhm. Und ich dadurch ähnlich anlegen kann wie in einem normalen Depot, ohne irgendwelche Restriktionen, zumindest bis zur Rentenphase. Und ähnlich ist es bei der privaten Rentenversicherung. Dort kann ich dann auch, gerade wenn ich eine fondsgebundene private Rentenversicherung abschließe, kann ich die Anlage dann im Rahmen von dem Fonds-ETF-Auswahl, die mir der Versicherer vorgibt, kann ich eben meine Anlage nach Gutdünken zusammenstellen. Und die kann dann im Zweifel sehr, sehr ähnlich aussehen wie ein stinknormales ETF- oder Fonddepot, wo kein Versicherungsmantel drumherum ist. Und ja, da muss man dann aber auch dann ausrechnen, welche Kostenbelastung hat der Vertrag und wie ist der steuerliche Effekt hinten und vorne. So, der steuerliche Vorteil vorne raus wäre, dass die laufenden Erträge erstmal nicht jedes Jahr abgezogen werden, sondern eben die Ausschüttungen einfach immer wieder reinvestiert werden ohne Steuer. Und im Depot muss ich natürlich laufende Ertragsbesteuerung vornehmen. So, dafür habe ich im Depot halt eine geringere Kostenbelastung. Mir keine Gedanken darüber machen, dass der Versicherer vielleicht mal in Schieflage gerät, wobei das Thema weniger dramatisch ist, als es auf dem ersten Moment klingt. So, und ja, und dann ist hinten raus halt in der steuerlichen Behandlung dann noch ein Unterschied beim Halbeinkünfteverfahren, wo man dann eben erstmal wird man dann auf die Auszahlung Kapitalertragssteuer zahlen, auf die Gewinne bei der privaten Rentenversicherung, aber man kann in der Steuererklärung das Halbeinkünfteverfahren geltend machen. Da werden dann die Hälfte der Gewinne steuerfrei gestellt und die andere Hälfte der Gewinne wird dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Ob sich so ein Vertrag rechnet, hängt dann natürlich auch stark an meinem persönlichen Einkommensteuersatz. Ja. Wenn ich dann halt Spitzensteuersatz zahle, bin ich dann nicht so weit weg von der Kapitalertragssteuer am Ende, die dann halb so hoch ist wie der Spitzensteuersatz ungefähr. So, ob ich das Doppelte auf die Hälfte zahle oder die Hälfte aufs Ganze. oder jetzt bin ich durcheinander. Genau. Also ob ich die Kapitalertragssteuer auf die kompletten Gewinne zahle oder eine hohe Einkommenssteuer auf die Hälfte der Gewinne, kommt dann auf was sehr, sehr Ähnliches hinaus. So, ja. Und auch da muss man dann überlegen, überwiegen für mich die Vorteile oder überwiegen für mich die Nachteile. Wie überall sieht man sehr, sehr große Unterschiede zwischen Provisions- und provisionsfreien Tarife, die man über einen Honorarberater, zum Beispiel bei uns, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen, abschließen kann. Wobei wir uns im Vorfeld natürlich auch immer vor allem erstmal damit beschäftigen, ob es überhaupt Sinn macht, so einen Vertrag abzuschließen oder ob nicht zum Beispiel ein Depot oder irgendwas anderes eine sinnvolle Alternative ist. Was uns zu den Alternativen bringt, was wären die Alternativen zu Versicherungsverträgen?
Ja, zuallererst mal das Depot, aber dann natürlich auch so Themen wie Immobilien.
Genau. Also freie Kapitalmarkt, alles, wo man keinen Versicherungsmantel drumherum basteln braucht. Um eine Immobilie brauche ich keinen Versicherungsmantel drumherum bauen. Um eine Aktie brauche ich keinen Versicherungsmantel drumherum bauen. Ich kann es natürlich machen. So. Vielleicht an der Stelle nochmal so ein bisschen der das Auge schärfen für das Thema Scheinstreuung. Nur weil ich einen privaten Rentenversicherungsvertrag und ein Depot habe, bin ich nicht besser gestreut, als wenn ich nur ein Depot habe. Wenn im privaten Rentenversicherungsvertrag am Ende dieselben Anlagen liegen wie im Depot, dann habe ich am Ende zumindest aus Streuungsgesichtspunkten nicht viel gekonnt. So. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein MSCI World im Depot und ein MSCI World im privaten Rentenversicherungsvertrag ist genau das gleiche, wie wenn, also rein von der Anlage her, wie wenn ich einfach die doppelte Summe im MSCI World innerhalb des Depots habe oder nur innerhalb eines privaten Rentenversicherungsvertrags. Es sieht halt nur aus wie zwei Bausteine, die ich habe. So. Vorteil private Rentenversicherung wäre an der Stelle, dass ich am Ende zumindest die Option habe, mir das Ganze verrenten zu lassen. Und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, dass natürlich eine Verrentung im Alter durchaus Vorteile haben kann.
Ja.
Das Thema, das eine große Sensibilität merke ich da vor allem bei Mandanten und Mandantinnen, die alleinstehend sind und vielleicht nicht so viele Kinder haben, die machen sich dann doch stark Gedanken darüber, wie man Rentenzahlungen möglichst aufwandsfrei gestalten kann. Zumal ja auch, wenn man ans Alter denkt, vielleicht oft so ein bisschen die Sorge vor geistigen Einschränkungen etc. mit reinspielt, wo man dann vielleicht irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sowas selbst dann zu überblicken und zu verwalten. Also da haben Rentenzahlungen dann eventuell an der Stelle dann doch in solchen weichen Kriterien, weich deshalb, weil man es nicht genau in Zahlen bemessen kann, Vorteile.
Ja.
Ja. Alles klar.
Dann hätten wir es soweit, würde ich sagen.
Ja. Damit sind wir am Ende der Episode für heute angekommen und haben einen weiteren Baustein in der Rentenlandschaft in der Finanzküche aufgebaut.
Genau, und wichtig noch zu sagen, man muss nicht in allen drei Schichten vertreten sein, um eine stabile Altersvorsorge zu haben. Man kann auch gucken, dass man dann vielleicht alternative Wege geht.
Genau, Rente heißt nicht automatisch Rentenvertrag. So.
Ja.
Sondern Rente kommt eigentlich von Renten und Renten sind Anleihen. Dafür brauche ich keine Versicherung. Also Rentenpapiere sind Anleihen, / Kredite, die laufende Zinszahlung bringen und deswegen auch Rentenpapiere heißen. Also die heißen nicht umsonst Rentenpapiere, da brauche ich theoretisch keine, also wiederkehrende Zahlungen kriege ich nicht nur von Versicherungen, sondern es können auch Dividenden sein, es können Zinsausschüttungen sein, es können Mieteinkünfte sein oder eben Renteneinkünfte. Aber Altersvorsorge muss nicht automatisch Altersvorsorgevertrag, Rentenvertrag sein. Kann es sein, aber es ist nur ein Weg von vielen.
Genau, dann hätten wir es soweit. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja. Bis dahin.
Ciao.